SRF 1.
SRF 1.
Das ist die Schnabelweide, die Mundartsendung auf SRF 1, immer am Donnerstagabend nach den 9. Am Mikrofon der Stefan Siegenthaler, Redaktion von der Sendung heute, Susanne Sturzenegger. Heute gehen wir ins Diemtigtal. Das ist im Berner Oberland, ein Seitental vom Simmental. Und dort wohnt Erika Widmer-Mani, die 70-jährige Bäuerin und Mundartautorin, die immer wieder mal ein Buch rausgibt mit wahren Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend in den 1950er Jahren. Gerade jetzt ist wieder ein neuer Band rausgekommen, «Knopfbüchse» heisst er. Und in einem farbigen und anekdotischen Porträt hören wir jetzt, wie Erika Widmer-Mani von sich und ihrer Diemtigtaler Welt erzählt und sich gerade selber vorstellt.
Mein Name ist Erika Widmer und ich komme von Zwischenflüe, ein bisschen genauer gesagt vom Menigrund. Zwischenflüe liegt ziemlich hinter im Diemtigtal. Das meiste sind eigentlich Bauern hier und ein bisschen Tourismus. Und ich bin in einer Bergbauernfamilie aufgewachsen. Wir waren 10 Kinder. Der Vater ist im Sommer mit einem Teil der Kinder hinter Menigen zu Berg und die anderen sind bei der Mutter im Tal geblieben. Ja, und ich habe eigentlich noch ein bisschen geheiratet. Und zwar bin ich dort hergekommen, wo ich als Kind gegen die Strecke bin gelaufen, von vor vom Zwischenflug bis an Hintermeningen. Auf der halben Strecke bin ich dann geblieben hängen. Habe ich dann geheiratet und wir hatten 3 Kinder. Und gelernt hat in der Zeit eigentlich selten ein Mädchen einen Beruf. Nicht einmal die jungen Burschen haben. Sie haben einfach geschaut für eine Arbeit und dort haben sie sich entweder sie einfach weitergekommen oder es war einfach dann noch nicht so der Brauch gewesen. Und wir haben Mädchen sowieso nicht heiraten, ja gleich dann gerade. Und nachher im Winter haben wir etwa Haushaltsstellen angenommen und im Sommer hat man einfach daheim schier jede Hand gebraucht. Ja, eben, wir hatten 3 Kinder und mittlerweile 9 Grosskinder. Zum Teil schon eher gross. Und dann habe ich noch 2 Urgrossbuben, wo wir auch noch viel Freude machen. Und die Familie war mir eigentlich fast das Wichtigste gewesen. Aber ich lese auch gerne und habe gerne gelesen. Ich lese eigentlich alles, was mir in die Finger kommt. Gerade so anspruchsvolle Lektüre ist jetzt nicht gerade meins, weil ich eigentlich mehr mit den einfachen Leuten hatte. Wenn ich abschalte, so, dann gehe ich gerne raus, weil ich brauche ja hier nur zur Haustür raus und dann bin ich schon irgendwo an einem schönen Ort, wo ich meine Gedanken nachhängen kann. Und dann bin ich auch gerne im Garten. Und dazu habe ich einfach auch noch 1000 Ideen, was ich noch alles könnte, obschon ich weiss, dass ich das längst nicht mehr alles machen kann. Aber ich habe viel genäht und nähe viel. Und dann kommt mir einfach manchmal um mich etwas in den Sinn, was ich noch machen. Ja, der Winter im Menigrund ist lang und streng. Und ich konnte nie Auto fahren. Der Mann ist mit dem Auto am Morgen an Skilift, kennt sie die Schule. Das Telefon war bei der Schwiegermutter unten. Und da telefoniert man einfach nicht lang, wenn man noch das Gefühl hat, es lasse ihm sowieso jemand zu. Und irgendwie habe ich einfach manchmal. Ich hatte schon gerne zu tun, auch im Winter. Ich habe im Stall angefangen und habe am Morgen fertig gemacht. Und so. Aber über den Tag war ich halt schon viel alleine. Und irgendwie habe ich schon ganz Winter niemanden gesehen. Irgendwie wollte ich mich mitteilen. Und dann kam mir in den Sinn, ich könnte ja ein bisschen aufschreiben von früher, wie wir es als Kind hatten. Und es ist einfach weitergegangen. Ist mir einfach, wenn ich mich damit befasst habe, dann ist mir einfach noch viel mehr um so Sachen in Sinn gekommen. Ich weiß, als ich vor Bächle-Grossmutter anfing zu erzählen, ist mir auf einmal in Sinn gekommen, die Katze hat doch Rüdel gegessen. Und dann sagen meine Schwester manchmal, ja, aber dass du das noch alles weißt. Und so. Aber das ist einfach, weil ich mich damit befasst habe. Ja, ich werke einfach schon seit Jahren ein Büchlein nach, wo ich ein bisschen Es gibt so, dass ich in der Nacht heute etwas aufschreiben muss, weil ich sonst Angst habe, morgen wüsste ich es nicht mehr. Und dann schreibe ich einfach so Sachen auf, die mir jemand erzählt hat. Oder wenn jemand noch mir ein Wort braucht, wo wir eigentlich schon nicht mehr so viel gehört haben, sagen wir, ja, das haben wir doch halb so gesehen. Und dann schreibe ich das auf. Und dann brauche ich dann die Wörter eben schon gern, wenn ich mich eben mit einer neuen Geschichte befasse. Ich habe zum Beispiel auch, aufgeschrieben, dass ein Taglohn zum Holzen 4,50 Franken war. Aber wen hat der Fuchs geschossen, hat er für das Fuchsfell 100 Franken bekommen. Und das war natürlich dann auch etwas. Ja, das sind eben dann schon Notizen, die ich für das nächste Buch habe. Ob es noch mal eins gibt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall schreibe ich gerne in das Heft, was ich eben einfach dann noch könnte brauchen mal. «Bergsuppe» war das erste Berndeutsch-Buch und das habe ich mit Bleistift aufgeschrieben und nachher habe ich es mit der stehalten Hermes Babi, den ich bekommen habe, angefangen aufzuschreiben. Also zuerst habe ich es, muss ich dann noch so sagen, zuerst habe ich Schriftdeutsch aufgeschrieben. Und nachher hat mir der Markus Rubli vom Rikon Verlag gesagt, also wenn es Berndeutsch wäre, dann würde ich es eventuell schon nehmen. Und nachher habe ich gedacht, ja, Berndeutsch, ich habe noch nie so gerne Berndeutsch gelesen. Das ist mir dann gerade ein bisschen zu wenig gegangen. Und nachher habe ich es probiert und dann habe ich müssen sagen, ich kann die Sachen viel besser so sagen, wie es war, wenn ich Schriftdeutsch tue. Und so habe ich das auf der Hermes Babi geschrieben, mit Tippex x-mal und frisch um mich müssen anfangen. Später hatte ich doch die modernere Schreibmaschine gehabt. Und natürlich jetzt auf dem PC geht es viel länger. Da kann man alles auslöschen, alles frisch schreiben. Das ist kein Vergleich mehr. In meinem neuen Buch «Knopfbüchse» habe ich auch viel von meiner Schulzeit geschrieben. Und gerade aus dem Grund, weil das Schulhaus jetzt zugegangen ist, hat es mir einfach gedacht, ich müsse das noch aufschreiben. Ich besinne mich eben noch, das war ein bisschen schattig an diesem Schulhaus. Und dann haben wir angefangen und sind dann im November, wenn die Sonne nicht mehr so lange geschehen hat, oder im Dezember, wenn es noch nicht Schnee hatte, sind wir dann auf dem Schulhaus hoch in die Sechsstücke. Und dort hatte es dann noch die alten Anhörer gehabt. Und dann sind die Büble die Anhörer hoch gegräbelt. Und dann nachher haben wir Mädchen natürlich auch mit mir müssen da durch. Und das hat sich dann gar nicht gemacht. Und nachher hat man das verboten. In der Pause ist mir einfach schön vorgeschrieben worden, wo man bleibt. Voraus haben wir wohl jemanden dürfen. Oder wir haben manchmal schon, wenn es kalt war, ein bisschen müssen. Aber an die Sonne durften wir nicht mehr. Dürfen. Wir hatten eine halbe Stunde Pause. Um 11 Uhr hat das Glöckchen geläutet. Und dann war eine grosse Pause. Ich weiss eben nie, ob ich glaube, im 57 habe ich das erste Zeugnis bekommen. Dann bin ich auch im 56 zur Schule. Und dann war das Schulhaus noch alt. Aber man hatte gerade die langen Bänke aus dem Grund und hatte Zweierbauteln. Die waren dann gerade neu. Und das hat dann geheissen, Sorge, Ordnung. Aber daneben hat jetzt einfach im Winter hat man einen grossen schwarzen Eisofen geführt. Und das hat der Abwart gemacht. Das war dann Schmuckerhans. Der hat am Morgen geführt, wenn wir in die Schule kamen. Und am 11 hat er das Glöckchen geläutet. Aber das Schulhaus ist auch sonst gebraucht worden. Weil das ist ja an vielen Orten so, dass ich Bürzversammlungen, Almigmeversammlungen auch einfach. Und der Männerchor hat er diese Gesangprobe gehabt. Wenn die Spürzversammlung war oder eben auch mit mir Versammlung, dann sind die Männer dort drinnen gesessen und dann hat jeder seine Stumpe angezündet. Und am Morgen, wenn wir ins Schulhaus kamen, hat das nach altem Rauch gestohen in dem Schulhaus. Und der Lehrer oder Lehrer Isenhut hat das dann gar nicht so geschätzt. Er war ein Nichtraucher. Aber wir haben gesagt, ja, was hat jetzt der Mann? Wir waren das gewohnt. Die Väter haben daheim etwas tubackert. Oder Lehrer ihrer Mann. Hat man selten gesehen ohne Stumpen. Und darum haben wir mit dieser Lehrerin zusammen aus Fleischkonservenbüchseln hat man auf vier Orten eingedrückt, ein Holi eingedrückt, sodass jemand einen Stumpenplatz hatte. Und dann haben wir sie noch ein bisschen farbig angemalt. Und dann, wenn so eine Versammlung war, dann ist einer gegangen und hat die Aschenbecher gereicht, auf den Pulten verteilt. Und ich frage mich noch heute manchmal, was die vorher mit der Asche gemacht haben. Ja, da habe ich noch ein Foto gefunden, wo sie Frau Wampfler verabschiedet und ich kann nicht mehr genau sagen, wie viele Jahre dass sie da die Schule hatte, aber auf jeden Fall ist sie, als sie aus dem Lehrerseminar kam, ist sie jetzt zwischenflüh Lehrerin geworden und das ist sie geblieben, auch bis dass sie 65-jährig war. Und dann sieht man da auch noch der Abwart Schmucker Hans, der ist ganz treu zur Seite gestanden, wir haben ihn gerne gehabt. Mir Kind. Mit dem konnte man noch ein Gespässchen machen. Und dann ist das Schulhaus umgebaut worden. Und es hat das fliessende Wasser gegeben. Man durfte nicht mehr zum Brunnen dürfen. Die Tintenfinger waschen oder den Durst löschen. Und die Tintenfinger hat es natürlich gegeben. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir schon in der zweiten oder in der dritten Klasse gelernt mit Tinte schreiben. Auf jeden Fall hat man einen Federhalter bekommen und eine Feder. Und dann war auch beim Boot ein Tintenfessel. Und da hat man dann im Herbstschuh mit angefangen, ist die grosse Korbflasche aus dem Keller gereicht worden. Und dann hat man in sämtliche Boteln das Tintenfessel Tinte eingefüllt und dann haben wir müssen lernen schreiben und das hat manchmal ein Kraut mit diesen Federn und die Lehrerin ist manchmal fast ein bisschen wild geworden. So haben wir uns angestellt, aber wenn man auch denkt, es war schon schwierig gewesen. Und dann keine Flecken machen und dann ist manchmal etwa eine Seite geflogen. Dann hat man hoffentlich sieht sie es nicht, dass sie jetzt auch gerade ein Karat macht. Und dann hat man den Tintenhut aus dem Bau genommen und geputzt. Und manchmal ist es noch ein bisschen schlimmer geworden. Und manchmal ist es gut gekommen. Man hat ein Löschblatt gehabt. Das wusste auch die meisten auch nicht mehr, was das ist. Das hat man schön müssen unter die Hände nehmen, schön unter die Linie. Und wenn man geschrieben hat, hat man müssen löschen, oder wie man dem sieht, mit dem Löschblatt drauf. Ja, das hat manchmal schlimm ausgesehen, aber man musste es einfach lernen. Und eine schöne Schrift war dann natürlich sehr, sehr wichtig. Das ist geübt worden, bis sie einfach eine schöne Schrift hatte. Und Tränen hat das manchmal schon gegeben. Und Linkshänder sind dann noch sanktioniert worden in dieser Zeit. Ich habe davon gehört, dass sie das linke Ärmel an den Stuhl gebunden, dass sie mit dem rechten schreiben. Das war nichts Schlimmes gewesen. Das hätte so dürfen sein. Es war einfach in dieser Zeit wichtig, wo wir langsam in die Oberschule sind, grösser wurden, dass wir dann mal gute Hausfrauen geben. Und dann hat man einfach schon dann geguckt, dass man gegen etwas ist am Machen war. Wir haben natürlich die einen im Vater im Stall geholfen und die anderen einfach zu Nacht gekocht. Und dann hat man, auch wenn man schulfreie Nachmittage hatte, hat man entweder gelismet oder genäht. Oder, es war einfach wichtig, dass man gegen etwas ist am Machen war. Aber wir haben natürlich alle, meine Schwester, so wir haben gerne gelesen. Und dann haben wir über oben unser Zimmer gehabt. Wir sahen unser Garten. Wir hatten ja ein grosses Haus gehabt. Und dann sind wir einfach über den Tag gehalten, manchmal ab. Und sie hatten Uhr, wir mussten etwas bereichen. Und dann hat man halt heute 4 Stunden gelesen. Und dann Auf einmal hat ihm die Umi jemanden gesucht. Wo ist jetzt die so viel lang? Die hat doch noch Herdöpfle rüsten sollen. So ist das. Aber wir sind schon gerne zu unserer Freizeit gekommen. Wir haben eben eine Sorge an Gustenhirte oder eine Sorge an Scherhäufen brechen oder irgendetwas machen. Und dann haben wir heute ein bisschen gewerkt und haben heute die Umi ein bisschen einfach gemacht, was wir wollen. Wir hatten Sonntagskleider für die Kinderlehre. Wir hatten Schulkleider. Wir hatten Werkzeugkleider. Und dann hatten wir noch Stallkleider. Einfach den ganzen Winter fast ein bisschen die gleiche. Also mit den Schulschürzen, da hat man ein bisschen abgewechselt. Das ist einfach, wenn man einen schönen Schurz hatte, ist es ja nicht so darauf abgekommen, was man darunter dann hatte. Aber wir hatten Pullover und die hat man im Winter schon zwei, drei Mal anderen angelegt. Aber die hat man nicht alle Woche gewaschen. Das ist das Einzige, wo man alle Woche gewechselt hat, war sicher die Wäsche und die Schürze. Und ein schöner Schurz hat dann noch einen gewissen Stellenwert gehabt. Die hat man etwa bei den Hausierern. Es sind aus Tag und Herbst sind dann die Hausierer gekommen. Und die haben ihre Herrlichkeit bei uns auf dem Lobenstuhl ausbreitet. Und eben, wenn sie es dann gut gemacht haben, hatten sie dann schon einen Halbschurz gehabt. Und wenn man dann einen Halbschurz hatte, das war dann einer ohne Oberteil, dann hat man dann nur... Und dort war man dann in, dann war man dann in der Mode, wenn man einen Halbschurz hatte für die Schule. Ja, eben manchmal, wenn man die alten Fotos nicht guckt, dann kommt immer um den Sinn, wie man dann neu unterwegs war, eben so im Wildheu. Wir sagen ja dem im Diemtigtal eigentlich Ritzheu. Und mir ist am Vater auf dem Menigrat geholfen, Ritzheu. Das sind meistens Ritzen, sind so stotzig gebissen, dass man einfach mit der Kehrmaschine, und das ist einfach alles Handarbeit. Und dort, wo wir dem Vater geholfen haben, ist es über die Flur ausgegangen, gegen die Schwände. Und wenn man dort, das haben wir oben gesehen, dann könnte ihm die Schwände nicht zusammenlesen, wenn man dort würde ausrutschen. Aber man war ja gewohnt im Stotzigen gelernt, eigentlich schon von klein an. Und als ich später geheiratet habe, hat doch tatsächlich zu dem Heimat, wo der Mann hatte, auch so einen stotzigen Ritz gehört. Und wie wäre das nicht schon genug gewesen, auf dem Berg, wo wir hier hatten, auf der Alp, auch noch Ritzen gehört. Und dort hat man einfach dann schon, man hat einfach alles von Hand müssen mähen. Und das hat man dann halt auch beim Lederwetter gemäht. Beim schönen Wetter hat man dann halt müssen zusammenrechnen und in Seeltücher laden. Und dann hat man die Tücherte zu Rammeten zusammengebunden. Und dort hat man sich dann anziehen und sonst haben sie den Mann einfach noch weit müssen tragen. Aber das hat dann einfach sich so gehört. Also, als ich geholfen habe, jetzt heute, hat man schon weniger mehr müssen tragen. Man hat nachher auf den Transporter geladen und so zur Tille fahren. Aber auch unsere Kinder haben wir eigentlich kaum sind sie dreijährig mit den 13 genommen. Und dann haben sie dort unter der Tanne, wenn man eben ein bisschen gespielt und etwa auch bis gerufen. Und wir haben schon zu ihnen geguckt, aber die haben das auch gelernt. Und wir hatten gute Zeiten gehabt. Also war sicher manchmal recht interessant gewesen, aber manchmal hätte ich auch lieber etwas anderes gemacht. Das gebe ich einfach zu. Als ich Kind war, hatte es fast in jedem Haus ein Küchenstübli. Dafür hatte es fast nie ein Badzimmer. Und in diesem Küchenstübli, das war einfach ein kleines Stübli vor dem Kochhaus. Und da ist meistens so niemand geschlafen. Das war einfach so ein Aufenthaltsraum. Es war einfach nicht die gute Stube. Und dort hat man das Radio war und das Telefon war. Und dort hat man etwa die Schuhe getrocknet. und zocken hinter dem Ofen. Und dann eben hat man am Abend dort Radio gehört. Wir haben das Wunschkonzert oder noch den Briefkasten dunkeln, wenn man noch etwas länger aufbleiben durfte. Am Mittwoch kam ein Hörspiel, aber es war nicht für alle Kinder, die da kamen. Da durften wir dann nicht gerne hören. Da hätten wir Sachen vernommen, die wir auch noch nicht hätten sollen wissen. Dabei sind wir ja oben in unserer Stübchen und haben das Bravo unter dem Matratzen führen. Und ich habe halt den Bravo gelesen, was wir sonst noch nicht hätten sollen wissen. Oder eben auch gelesen haben wir viel, was es müssen sein, halt mit der Taschenlampe unter dem Dachbett, weil man dann, wenn wir das Licht hatten, hat auf einmal der Vater geklopft von unten und hat ihr noch Licht, jetzt wird gelöscht. Und dann haben wir halt, ja, was gerade spannend war, haben wir halt mit der Taschenlampe unter dem Dachbett müssen weiterlesen. Der Küchenstübli sind auch ein Bauer, die Geschichte erzählt worden. Manchmal war schon noch jemand da. Und wir hatten dann manchmal, immer wenn jemand ist da war, sind wir dann manchmal an aus dem Gado und haben dann vor der Tür ein bisschen gehört. Und dann, wenn jemand rausgekommen ist, hat es geheißen, was machst du da? Du gehörst jetzt ins Bett. Ja, ich habe wegen noch das Häuschen müssen. Und so. Ich habe jetzt viel erzählt aus meiner Jugendzeit und ich erinnere mich eigentlich schon gerne zurück erinnern und lebe noch ein bisschen mit diesen Geschichten und dann schreibe ich sie auch gerne auf. Schon für mich selber und gleich auch für meine Kinder und Grosskinder und für alle, die es noch interessiert.
Geschichten aus dem Leben und über das Leben von der Erika widmer Mani aus dem Diemtigtal. Wenn ihr euch interessiert und wenn ihr solche Geschichten wie die ihr jetzt gehört habt, auch möchtet lesen, dann gibt es jetzt einen neuen Mundart-Erzählband von der Erika widmer Mani. Knopfbüchse heisst er und rausgekommen ist er im Weber Verlag.
Vielleicht ist es die Lockerheit, wie du dein Leben angehst. Vielleicht ist es der Optimismus, der von dir ausgeht. Vielleicht ist es einfach die Art, wie du mit mir kannst umgehen kannst. Vielleicht waren es die Wörter, die mir niemand so hat gesagt. Und wenn ich dann sehe, was mir fehlt, wenn du nicht da bist, ich spüre gegen
Ich genug alt, um ein bisschen ehrlich zu sein. Ich habe nie gedacht, dass wir so weit würden kommen. Genug alt, um ein bisschen kitschig zu sein. Auf dieser Picknickdecke jetzt alles, was ich muss haben. Wo du nicht bist, kann ich nicht mehr sein. Ich komme immer noch weg, ich sage dir, es ist egal, wo ich. Egal, wo ich. Wir können in Norden, Süden, Osten oder in Westen. So richtig wichtig ist die Richtung mit dir nicht. Wir können in Norden, Süden, Osten, mit dir ist es am besten. Die richtig, richtig ist die zu dir. Zu dir. Genug alt, nicht mehr so wichtig zu sein. Kommst du zu mir oder ich zu dir oder fahren wir ans Meer? Und genug alt, um ein bisschen glücklich zu sein. Ich glaube, wir brauchen die zweite Flasche auf uns und nur auf uns. Wo du nicht bist, kann ich nicht mehr sein. Kommt immer noch weg, ich sage dir, es ist egal, wo ich. Egal, wo ich. Wir können in Norden, Süden, Osten oder in Westen. So richtig wichtig ist die Richtung mit dir nicht. Wir können in Norden, Süden, Osten, mit dir ist es am besten. Die richtig, richtig ist die zu dir. Zu dir. Wir brauchen noch viel mehr Wein. Ein Restelkerzchen ist unser Leuchtturm auf der Picknickdecke in Stockholm. Wo du nicht bist, will ich nicht mehr sein. Wir brauchen noch viel mehr Wein. Ein Restelkerzchen ist unser Leuchtturm auf der Picknickdecke in Stockholm. Stockholm. Ich kann in Norden, Süden, Osten oder in Westen. So richtig wichtig ist die Richtung mit dir nicht. Ich kann in Norden, Süden, Osten mit dir ist am besten. Die richtige Richtung ist die zu dir. Süden, Osten, bei dir ist es am besten. Zu dir. Norden, Süden, Osten, bei dir ist es am besten. Bei dir ist es am besten. Am besten. Bei dir ist es am besten.
Auf SRF 1 in der Mundart-Sendung Schnabelweit am 2 Minuten nach der halben 10. Stockholm haben wir gehört. Jetzt geht es hier in der Schnabelweit um ein Wort, das wir sehr gerne erklären, ein Wort aus der Landwirtschaft, nämlich Ion. Die Regina Hadorn von Twann am Bielersee hat uns das Wort geschickt und schreibt dazu, Ion bezeichne eine Gruppe von Leuten, die im Rebberg arbeiten. Wenn ein Weinbauer viel Helfer hat, dann sage ich ihm, Botz hat einen grossen Ion. Mit einem kleinen Ion kommt man hingegen nicht weit. Regina Hadorn möchte gerne wissen, von wo das Wort Ion kommt. Der André Perler aus unserer Mundart-Redaktion hat recherchiert.
Die Frau Hadorn schreibt, für sie sei Ion eine Gruppe von Leuten, die in einem Rebberg arbeiten. Diese Bedeutung habe ich so allerdings nie gefunden. Ion, oder in den meisten Deutschschweizer Dialekten Jan, ist aber schon ein Ausdruck, der aus der Sprache der Bauern, Winzer und Förster kommt. Meistens versteht man unter Jan einen schmalen Streifen Landwirtschaftsland, also zum Beispiel ein Stückchen von einem Acher, von einer Matta oder eben von einem Weinberg. Ein Jan ist aber grundsätzlich nicht ein fixes Gebiet mit einer genauen Grösse, sondern kommt vorweg eingeteilt für das Bearbeiten. Das kann dann heissen, so, der Jan da, der tut dir drei jetzt mähen. Oder der oberste Jan vom Weinberg muss den Fritz düngern. In dieser Bedeutung ist Jan fast für die ganze Deutschschweiz belegt. Die Bauern reden auch von Jahnen oder Jahnweis arbeiten. Sie nehmen Jahn für Jahn. Gerade bei den Weinbauern kann ein Jahn aber auch ein fixes Stückchen vom Weinberg bezeichnen, das durch Gräben und oder Fußwege abgrenzt ist. Das sieht nicht nur das Idiotikon, sondern sogar das internationale Fachwörterbuch zu der Sprache und Kultur vom Wein. Vom Stückchen vom Weinberg ist es auch nicht mehr weiter weg zu der Bedeutung, die Frau Hadorn kennt. Jahn ist in ihrem Umfeld offenbar übergegangen vom Landstückchen, das die Gruppe im Rebberg bearbeiten muss, auf die Gruppe, die das Landstückchen bearbeitet. Für die Herkunft vom Wort Jahn gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein altes germanisches Wort und hat früher so viel wie Reia bedeutet. Das hätte dann nur als Reia auf dem Feld oder eben im Weinberg überlebt und wäre von der Reia auf ein schmales Landstückchen übertragen gekommen. Die andere Möglichkeit ist, dass Jahn von Französisch «gain» kommt, was so viel wie «Gewinn» heisst. Im Mittelalter hat Jahn eben neben Reia oder Gewinn aus einem bestimmten Stückchen Land bezeichnet. Also die Menge Getreide oder Weintrauben oder was auch ging, wo man auf dem Stückchen Land geerntet hat. Aber sicher ist weder die eine noch die andere Herleitung.
Sagt unser Mundartredakteur André Perler zum Dialektwort «Jahn» oder eben «Jahn». Die nächste Dialektfrage hier in der Schnabelwelt, die kommt vom SRF-Hörer Godi Studer. Er möchte mehr über das Wort «Scheibe» wissen. Der Godi Studer schreibt in seinem E-Mail, er sei Leiter von einem Jodlerchor und will das Lied «Der Räsli will gehen Scheibe» vom Emil Grolimund einüben. Die erste Strophe die geht so. Es ist in einer warmen Meiennacht, wo der Räsli geht gehen Scheibe. An Sättel ins Pfeister schleicht er sacht, kein andere will er weiben. Jetzt ist der Godi Studer aber nicht ganz sicher, was das Wort «Scheibe» genau bedeutet und fragt darum unsere Mondat-Redaktion um Hilfe, ob es «Scheibe» gleichbedeutend sei mit «Kilte». Der andere Perler hat sich dem Problem angenommen.
Der Herr Studer ist auf der justen Spur mit seiner Vermutung. «Scheibe» geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung wie «Kilte». «Kilte», das kennen vielleicht noch mehr Leute, das bezeichnet auch mehr oder weniger Keima, mehr oder weniger romantischer Besuch von einem jungen Mann bei einer jungen Frau. Oder auch von mehreren Bursten bei mehreren Frauen, je nachdem. Das «Kilte» ist ein uraltes Brautwerberitual. Heute allerdings praktisch ausgestorben. «Scheibe» kann man sicher auch für sättige Psyche, sättige Ritual brauchen. Und in dieser allgemeinen Bedeutung ist es ein Weg im Jodellied auch gemeint. Aber wenn man es genau nimmt, ist Scheibe noch ein bisschen präziser als Kilte und bezeichnet nur ein Teil von diesem Ritual. Scheibe beschreibt eigentlich, dass der junge Mann bei der jungen Frau an der Pfeisterscheibe reiben. Mit dem giegigen Geräusch, das entsteht, macht er quasi auf sich aufmerksam und hofft, dass die junge Frau das Pfeister tauft. Im Buch «Mis Dörfli» vom Berner Schriftsteller Karl Albert Losli sieht ein junger Mann: «Und wenn ich dort die Scheibe und das Mädchen tät mir auf?» Hier ist wirklich das Reiben an der Scheibe gemeint. Und genau von der Scheibe ist das Verb «Scheibe» natürlich abgeleitet. Es ist übrigens nur für das Berner Mittelland, das Seeland und das Emmental belegt. Aber es gibt noch ein anderes schönes Wort, das ungefähr das Gleiche bedeutet und bis auf Süddeutschland und Österreich verbreitet ist. «Pfeisterle».
Kilte, Scheibe, Pfeisterle. Ausdruck für Brautwerbebräuche, was früher so mal hat gegeben. Der André Perler aus der Mundart-Redaktion war das. Familiennamen auf SRF 1 erklärt von den Experten vom schweizerischen Idiotikon. Heute erklärt uns der Matthias Friedli die Namen Rief und Reichi. Gefragt haben die beiden Hörer Jakob Reichi und Konstantin Rief. Das Gespräch mit dem Idiotikon-Redakteur hat unser Mundart-Redakteur Markus Gasser geführt.
Matthias Friedli, du hast hier zwei Namen zusammengenommen, die auf den ersten Blick eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben. Rief und Reichi. Was verbindet die zwei Namen?
Rief und Reichi sind beides Familiennamen, die aus einer Kurzform von einem Personennamen entstanden sind. So wie man heute an einem Maximilian Max sagt oder an einer Jennifer Jenny, so hat man auch schon in alten Zeiten die Vornamen verkürzt. Und so hat es Rifo und Reicho gegeben. Und diese Kurznamen haben später zu Familiennamen Rief und Reichi geführt.
Dann ist natürlich die nächste logische Frage, was sind denn die Langnamen, die zu diesen beiden Kurznamen Reicho und Rifo geführt haben?
Rifo ist die Kurzform vom Langnamen Reichfried. Der Name besteht aus zwei Teilen. Im Vorderglied steht Althochdeutsch Reiche, was zuerst so viel bedeutet wie mächtig, vornehm, später dann auch reich im Sinn von materiell wohlhabend. Und im Hinterglied steckt Althochdeutsch Fried, was so viel bedeutet wie Friede. Und der zweite von diesen Kurznamen, Reicho, auch der stammt von einem zweiteiligen Namen ab, wo das Vorderglied Reiche ist. Für das ursprüngliche Hinterglied kommen bei Reicho aber mehrere in Frage. Es könnte zum Beispiel ebenfalls Fried sein. Und in diesem Fall hätten wir heute zwei Familiennamen, Reif und Reiche, die ursprünglich vom genau gleichen Personennamen abstammen, nämlich von Reichfried.
Du sagst, es könnte so sein, aber in diesem Fall gibt es noch andere Langnamen, die für das Reicho in Frage kommen.
So ist es. Beim Namen Reicho, um auf den zurückzukommen, steckt ja noch ein F drin, das aus zweites Glied auf das Fried verweist. Bei Reicho fehlt das aber. Dort ist das zweite Glied vom Längnamen vollständig gekürzt worden. Es kommen darum alle zweigliedrigen Namen in Frage, wo Reiche im Vorderglied steckt. So zum Beispiel Reichbald, Reichwein oder Reichhart. Die meisten Namen braucht man heute im Deutschen nicht mehr, bis auf Reichhart. Darum ist uns heutzutage klar, dass der Reiche oder Reiche mit kurzem I eigentlich Richard heisst. Also, die Familiennamen Reif und Reiche gehen auf Kurzformen von alten germanischen Personennamen zurück. Vielleicht beide auf Reichfried, vielleicht aber auch nur Reif auf Reichfried, während Reiche von einem ähnlichen Namen, vielleicht Richard, kommt.
Der Matthias Friedli vom Idiotikon war das in der Schnabelweiz auf SRF 1.
Sie spielen gern Gott, sie spielen Räuber und Polen und verbreiten nichts als Elend und Not. Nehmen anderen das Spielzeug weg, gehen den Grossbrütsch holen. Und wenn man ihnen widerspricht, dann sehen sie gerade rot. Neben ihnen verblüht sogar eine Herbstzeit lose. Nur ihre Macht gedeiht extrem. Da dahinter ist nichts als ein Profilneurose. Und vielleicht ein Prostata-Problem. Räumt die Sessel und die Träume und die Seeltische. Geht doch zum Film aus Horrorklön oder geht gar fischen. Geht gar fischen. Ja, recht gehabt. Männer leisten viel. Und meistens ist es für das eigene Ego. An der Börse, ihr Bank, geben mir Brot und Spiel. Heavy Job, aber niemand hat etwas davon. Wem es nicht passt, der kann gehen. Sie haben die Allmacht im Staat. Jetzt schwimmt oben auf, sie wissen gegen wie. Gewinnen die Kriege, Donald Recep auf Lad. Aber das Herz von einer Frau, das gewinnt ihr nie. Räumt die Sessel und die Träume und die Seeltische. Geht doch zum Film aus Horrorklön. Aber geht gar fischen. Geht ga fischen.
jedem Schritt auf der Welt ist von Männern verursacht. Warum haben sie ausgerechnet das Gefühl, sie können regieren? 95% vom Einfluss und vom Geld wird von euch gut bewacht. Ein paar tausend Jahre habt ihr es ja jetzt können probieren.
Kolibri, 95% gehört auf SRF 1 in der Schnabelwelt. Verkehrsinfo SRF von 21.44 Uhr A2 Basel-Luzern zwischen Neuenkirch und Rothenburg in beiden Richtungen Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Neben Sorge unterwegs und weiterhin gute und sichere Fahrt.
Du redest in deinen Träumen mit deiner Angst, die vor dir steht. In dir drin ist alles voll von Traurigkeit. Was blau ist, ist grau. Du suchst einen Ort und findest ihn nicht. Und jetzt hörst du es gegen die Wand, irgendein warmes Glück doch sein. Wo ist dein Kopf, wo ist dein Herz? Es nicht. Nur mal glaub jetzt nicht, das schere sich niemand um dein elend Gefühl. Weil wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, wenn du nicht mehr weißt, wer dich noch trägt, dann lüg einfach hinter dich weg, weil da steh ich. Wenn du nicht mehr weißt, langsam untergeht. Tief und tiefer, bis kein Licht dich mehr berührt. Alles, was du suchst, ist doch nur der Weg trotz dir. Komm jetzt, stell dich einfach unterher, bis der Sturm sich entkleidet. Weil wenn du nicht mehr weitergeht, wenn du nicht mehr weißt, wer dich noch trägt.
Das ist Sina auf SRF 1 in der Mundartsendung Schnabelweit mit «Hinner dir». Und das da hier...
Superane Passau, Dora Vittorio su SMT.
Das ist ein sardisches Frühlingslied. Gesungen von der Berner Sängerin Ruth Margot, begleitet von ihrem Mann Res Margot. Aber wie kommen die zwei Musiker, die in Bern im Mattenquartier wohnen und auch die Geheimsprache Mattenenglisch reden, wie kommen die auf die Idee, eine CD mit sardischen Liedern zu produzieren? Susanne Sturzenegger.
Angefangen hat das alles, weil Ruth Margot ihren Vater gesucht hat.
Ich wollte plötzlich in meinem Leben wissen, wer ist eigentlich mein richtiger Vater, weil von dem habe ich nie etwas erfahren. Und meine Mutter hat mir eben eigentlich sehr wenig gesagt. Sie hat mir einen Zettel in die Hand gedrückt und gesagt, da drauf steht der Name von deinem Vater, das ist der Antonio Gorrias, und das war dann ein Adliger. Viel mehr habe ich leider von ihr nicht erfahren.
Die Mutter hat mit der Vergangenheit abgeschlossen und nicht mehr darüber reden. Darum hat Ruth Margot dann angefangen, selber zu recherchieren.
Und habe herausgefunden, dass mein richtiger Vater ein sardischer Partisan war und dass er im letzten Weltkrieg als Militärflüchtling in die Schweiz kam und als sogenannten Internierten hat gelebt.
Der junge Mann hat sich dann in eine junge Schweizerin verliebt, was zwar strengstens verboten gewesen wäre für Internierte, aber es ist immer wieder passiert. Und aus dieser Liebe hat es ein Kind gegeben, Ruth. Sie hat ihren Vater aber nie kennengelernt, weil der noch vor der Geburt, wo der Krieg fertig war, wieder zurück ist auf Italien. Viel, viel Jahre später hat Ruth Margot ihren Vater suchen. Aber das war nicht einfach.
Ja, es war so, dass der Antonio Gorrias mich als seine Tochter nicht akzeptiert hat. Also die Familie hat eigentlich nichts von mir wissen. Und nachher habe ich auch mir immer überlegt, ja, wie ist denn das, wenn ich dem Vater wirklich begegnen würde. Aber eben leider, so weit ist es nicht gekommen, als ich herausgefunden habe, wer das er ist, ist er schon gestorben gewesen.
Ihre Vater hat sie nicht mehr treffen können. Aber dafür hat Ruth Margot, die unterdessen Sängerin geworden ist, etwas anderes mitgenommen von Sardinien. Lieder von Maria Carta.
Als ich die Musik gehört habe von dieser Frau, habe ich gewusst, das sind die Lieder, die ich lernen will. Und so hat es eigentlich angefangen.
Hey, oh, bossi seta, i avanzade, non ti medas.
Und so singt Ruth Margot jetzt also Lieder von der verstorbenen sardischen Sängerin. Und zusammen mit ihrem Mann hat sie jetzt auch eine CD herausgegeben mit dem Titel «Sas Rondines». Auf Deutsch für die Schwalben, auf Berndeutsch für die Spiri. Weil nicht nur das sardische Lied von der Schwalben hat sie dann auch noch in ihre Mundart übersetzt, übersetzen lassen.
Mit dem Wunsch zurückzukommen in euer leeres Nest, habt ihr überflogen viele Länder und ein riesiges Meer. Geht gerade chli galöie in euer warme Nest. Ich sehe kein Hindernis für eure Begeisterung.
Perua su coro meu no torra più allegria. Lairo, lairo, lairero, lairo, lairo, lairero, lairo, lairo, lairo.
Sardische Lieder gesungen von
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.